Stell dir vor, du schlenderst da so durch Blüderhausen. Also, du gehst eine völlig normale Straße entlang, direkt an so einem ganz alltäglichen Haus mit Vorgarten vorbei. Und du verschwendest eigentlich keinen zweiten Gedanken daran.
Ja, man geht da einfach seines Weges, man sieht halt ein Haus und das war's.
Genau. Aber was du in diesem Moment einfach nicht ahnst, ist, dass sich direkt unter deinen Füßen, also verborgen unter dem Asphalt und diesem gepflegten Rasen, ein gigantisches, jahrhundertealtes Labyrinth erstreckt.
Ein massives unterirdisches Gewölbe, um genau zu sein.
Richtig. Ein Gewölbe, das einst das wirtschaftliche Machtzentrum eines echten adligen Schlosses war. Und da lagerte so viel Wein, dass man, also ohne Übertreibung, eine ganze Armee damit hätte versorgen können.
Das ist das Faszinierende an Architektur. Das ist der Punkt, an dem Architektur aufhört, nur aus Steinen und Mörtel zu bestehen. Solche Gebäude sind wie physische Festplatten.
Wie Festplatten, ja.
Genau, sie speichern die extremen Umbrüche einer Gesellschaft, also Kriege, den Aufstieg neuer Klassen, technologische Revolution und das alles, ohne dass wir es von außen auf den ersten Blick überhaupt erkennen.
Und genau diese Festplatte werden wir heute entschlüsseln. Willkommen zu unserer heutigen tiefgreifenden Analyse. Wir haben heute nämlich eine sehr fokussierte Mission.
Mhm.
Wir nehmen uns eine einzige Adresse vor. Und zwar die Gemünderstraße 4 in Plüderhausen. Unsere Quellenbasis dafür ist messerscharf eingegrenzt. Wir stützen uns heute exklusiv auf die Ausgaben Nummer 17 und 18 der Plüderhäuser Geschichtsblätter.
Und da ganz speziell auf die brillanten Recherchen von Dr. Petra Wichmann vom Landesdenkmalamt.
Exakt. Wir blenden heute wirklich alles andere aus und betrachten nur diesen einen Punkt auf der Landkarte. Wir wollen verstehen, wie sich die komplette soziale und politische Geschichte mehrerer Jahrhunderte in den Holzbalken und Sandsteinquadern eines einzigen Gebäudes manifestieren kann.
Um das zu begreifen, dürfen wir das Haus aber nicht einfach so betrachten, wie es heute dasteht. Wir müssen quasi Schicht für Schicht abtragen.
Wie Archäologen sozusagen.
Ganz genau. Und wir beginnen unsere Untersuchung ganz unten, im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert. In einer Zeit, in der Plüderhausen nicht nur ein einfaches Dorf war, sondern ein echtes herrschaftliches Zentrum besaß.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Bevor das heutige Wohnhaus überhaupt geplant wurde, stand auf diesem Boden das sogenannte Schlüssle. Ein adeliges Haus, wie es in den Quellen heißt.
Richtig.
Wenn ich mir diese Zeit vorstelle, denke ich sofort an den Dreißigjährigen Krieg, der ja in der Region extrem gewütet hat. Wie hat ein solches Adelsgut diese massive Krise überhaupt überstanden?
Also, der Krieg hat die Besitzverhältnisse in der gesamten Region regelrecht auf den Kopf gestellt. Das Schlössele gehörte ursprünglich der Kärntner Adelsfamilie von Leinigen.
Okay, also gar nicht aus der direkten Umgebung.
Nee, genau. Doch nach diesen massiven Verwüstungen und der wirtschaftlichen Instabilität durch den Krieg wurde das Gut zu einem extrem begehrten Spekulationsobjekt. Und zwar für eine ganz bestimmte Schicht.
Für wen?
Es waren nicht primär alteingesessene Adelige, die das Anwesen kauften, sondern Militärs und hohe herzogliche Beamte, die in der Nachkriegszeit einfach über das nötige Kapital verfügten.
Das ergibt absolut Sinn. Wer nach einem 30-jährigen Krieg Geld hat, investiert in handfeste Werte. Land und landwirtschaftliche Produktionsstätten.
Ganz genau. Wir sehen in den Akten dann auch sehr schnelle Besitzerwechsel. Ein Hauptmann Christoph Andreas von Bernhardin, der interessanterweise aus Glaubensgründen von Kärnten nach Schwaben kam, kaufte es in den 1650er Jahren.
Mhm.
Dann ging es an den Schorndorfer Vogt Johann Georg Ungerbühl und 1719 schließlich an die Barone von Holz. Und das war nicht nur ein Haus, in dem man wohnte?
Nee, das war viel größer, oder?
Ja, der Forstamtmann Kieser hat 1686 eine Skizze angefertigt und die zeigt einen richtig wehrhaften, von Mauern umgebenen Komplex.
Also wirklich eine kleine Festung?
Genau, eine kleine Festung direkt an der alten Fernstraße, flankiert von großen Gasthöfen.
Und das Schloss selbst, also das Hauptgebäude, das existiert heute gar nicht mehr, richtig?
Korrekt, das wurde irgendwann im 19. Jahrhundert komplett abgerissen.
Aber das eigentliche wirtschaftliche Herzstück hat überlebt. Und zwar unter der Erde.
Das ist der bauliche Befund, der dieses Grundstück so außergewöhnlich macht. Dr. Wichmann fokussiert sich in den Geschichtsblättern ganz stark auf diesen sogenannten Schlosskeller.
Den müssen wir uns genauer anschauen.
Dieser Keller taucht 1719 unter den Baronen von Holz das erste Mal urkundlich auf. Beschrieben wird er da als schöner, langer Keller, der sich unter einem herrschaftlichen Bindhaus befand.
Okay, warte. Ein Bindhaus, das müssen wir kurz für dich einordnen. Das ist eine historische Küferei, also ein Ort, an dem Fässer hergestellt und gebunden werden.
Ganz genau.
Wenn ich mir das logistisch vorstelle, man baut also die Werkstatt, die die massiven Holzfässer produziert, direkt über den Ort, an dem sie später gelagert werden.
Das ist wirklich industrielle Effizienz mitten im 18. Jahrhundert.
Total. Aber was mich beim Lesen wirklich umgehauen hat, waren die Ausmaße, die in den Geschichtsblättern stehen. Du hast die Zahlen vorliegen, oder?
Ja, habe ich hier. Die detaillierte Beschreibung stammt aus einem Dokument von 1823. Die Maße werden dort mit 97 Schuh und 4 Zoll in der Länge angegeben.
Wow.
Sowie 42 Schuh und 5 Zoll in der Breite.
Warte mal, lass uns das mal in unsere heutige Realität übersetzen. Das sind fast 26 Meter Länge.
Mhm.
Und über 12 Meter Breite. Wir sprechen hier von einer unterirdischen Grundfläche von gut 315 Quadratmetern.
Ja, das ist Wahnsinn.
Das ist größer als ein modernes Einfamilienhaus. Und das nur als Keller.
Und das Gewölbe ist entsprechend hoch, um diese unglaublichen Mengen an Flüssigkeit aufzunehmen. Die historischen Quellen sprechen von einer Kapazität von 600 bis 700 Eimern.
Da muss ich direkt wieder einhaken. Ich habe das nämlich im Vorfeld mal durchgerechnet.
Und?
600 bis 700 alter Eimer entsprechen rund 200.000 Litern Wein. 200.000 Liter.
Das ist eine absurde Menge.
Total. Wenn wir das in normale 0,75 Liter Weinflaschen abfüllen, wären das über 260.000 Flaschen. Wenn das Schloss selbst gar keinen eigenen Keller hatte, dann war dieser riesige unterirdische Raum unter der Küferei quasi die Tresorkammer des Adels, oder?
Tresorkammer trifft es exakt. Wein war in dieser Epoche weit mehr als nur ein Getränk zum Abendessen. Er war ein fundamentales Wirtschaftsgut, oft Teil der Entlohnung und eine extrem krisensichere Währung.
Also flüssiges Gold im Grunde.
Richtig. Wer 200.000 Liter Wein lagern konnte, der kontrollierte die regionale Wirtschaft. Und architektonisch ist dieser Raum einfach ein Meisterwerk der Ingenieurskunst.
Wie genau ist er denn gebaut?
Er besteht aus massiven, wirklich präzise gehauenen Sandsteinquadern, die ein perfektes segmentbogiges Gewölbe bilden. Und um dieses gigantische Volumen an Wein vor dem Verderben zu schützen, brauchte man ein ausgeklügeltes Klimasystem.
Ah, wegen der Luftfeuchtigkeit und den Gasen.
Genau. Noch heute finden sich im Scheitelpunkt des Gewölbes zugesetzte Lüftungslöcher und an den Seitenwänden gibt es gewaltige Lüftungsschächte.
Also eine Hightech-Klimaanlage aus Sandstein, das ist echt krass. Und wie hat man diese riesigen, in der Küferei darüber gebauten Fässer überhaupt darunter bekommen?
Das lief durch eine extrem breite Treppe in einem vorspringenden Kellerhals. Und es gab riesige Einwurfsluken. Die Wände hatten zudem gemauerte Nischen für Beleuchtung. Es war also kein dunkles Loch, sondern eine pulsierende, hochprofitable unterirdische Fabrik.
Unglaublich. Das bringt uns zu einem total faszinierenden Wendepunkt in unserer Geschichte. Wir haben also diese massive, adlige Weinfabrik, die jahrzehntelang das Zentrum der Macht war. Aber am Ende des 18. Jahrhunderts gerät die Welt ja ins Wanken.
Ja, die Vorzeichen ändern sich komplett.
Der Adel verliert langsam seinen absoluten Einfluss. Und das aufstrebende Bürgertum wird immer selbstbewusster. Und genau dieser gesellschaftliche Erdstoß lässt sich an der Gmünderstraße 4 buchstäblich ablesen. Ein Mann namens Förster Gunzert betritt die Bühne.
Gunzert ist wirklich eine paradigmatische Figur für diese Übergangszeit. Zwischen 1782 und 1810 kaufte er das Areal. Und was er dann tat, zeigt ein unglaubliches Selbstbewusstsein.
Das kannst du laut sagen. Was hat er gemacht?
Er riss das alte, herrschaftliche Bindhaus über dem Weinkeller einfach ab.
Einfach weg damit.
Den wertvollen, massiven Keller behielt er natürlich als Fundament. Das war ja viel zu kostbar. Aber er errichtete darauf ein komplett neues Wohnhaus. Und hier wird es architektonisch hochspannend. Er richtete das neue Gebäude nämlich nicht so aus wie das alte.
Ja genau, das ist das Detail aus Dr. Wichmanns Bericht, das mich so fasziniert hat. Er hat den Neubau um exakt 180 Grad gedreht. Der historische Kellereingang, der vorher repräsentativ zur Hauptstraße zeigte, landete plötzlich versteckt auf der Rückseite des Hauses.
Mhm.
Und warum macht man das? Der Grund ist, dass 1788 eine neue Straße gebaut wurde, die modern chaussierte Landstraße von Stuttgart nach Nürnberg. Das neue Haus drehte dem alten, sterbenden Adelszentrum quasi den Rücken zu und schaute direkt auf die neue Hauptschlagader des Handels.
Richtig. Er orientiert sich an der neuen Verkehrsader.
Das ist doch quasi der barocke Vorläufer davon, seinen neuen Porsche exakt so schräg in die Einfahrt zu parken, dass wirklich jeder Vorbeifahrende ihn bewundern muss, oder?
Der Vergleich verdeutlicht die Intention dahinter sehr gut. Es war ein absolut kalkuliertes Statusstatement. Man muss das im Kontext des streng protestantischen Altwürttembergs sehen.
Wie hat man den da normalerweise gebaut?
Die dörfliche Architektur in Plüderhausen war extrem pragmatisch und bescheiden. Man baute giebelständige Fachwerkhäuser, die sich unauffällig in die Straße einfügten.
Understatement pur also.
Genau. Gunzert hingegen baut ein spätbarockes Haus und dreht die breite Längsseite stolz zur neuen Straße. Eine Fassade, die so viel Platz einnahm wie normalerweise drei Bauernhäuser. Damit signalisierte er:
Hier wohnt die neue Elite.
Ganz genau.
Und er hat dabei auch noch ein bisschen in die architektonische Trickkiste gegriffen, oder? Laut den Geschichtsblättern war das ja gar kein teurer Steinbau, auch wenn es für alle Passanten so aussehen sollte.
Richtig, das ist ein schönes Detail. Es war im Kern ein traditioneller Fachwerkbau, der einfach auf dem massiven Steinsockel des Kellers aufbaute. Aber Gunzert ließ das Fachwerk komplett verputzen.
Ah, also Fake-Stein quasi.
Ja. In der Barockzeit war das eine extrem beliebte Methode, um den materialmäßig viel kostspieligeren Massivbau aus Stein nachzuahmen. Dazu ließ er ein repräsentatives, großflächiges Wallendach aufsetzen, das die horizontale Dominanz des Hauses noch verstärkte.
Clever.
Und die Fassade war strengstens symmetrisch durchgeplant. 11 Fensterachsen im Obergeschoss, der Eingang exakt in der Mitte unter der 6. Achse. Das ist die klassische Formensprache der Honoratoren, also der wohlhabenden, gebildeten Beamtenschicht.
Und wenn ich als Gast damals durch diesen mittigen Eingang trat, hörte der Prunk ja überhaupt nicht auf. Die bürgerliche Elite baute sich auf dem Fundament des Adels, ihren eigenen kleinen Palast.
Dr. Wichmann beschreibt den Grundriss im Obergeschoss ja sehr detailliert. Und er hat sich interessanterweise bis heute in weiten Teilen erhalten.
Was genau findet man da?
Es gab eine gegenläufige Treppe mit Zwischenpodesten. Allein das verschlingt schon enorm viel wertvollen Wohnraum. Das macht man nur zum Angeben. Aber das eigentliche Highlight war die Zimmeranordnung zur Straße hin.
Ja, Gunzert ließ eine sogenannte Enfilade einbauen. Erklär uns kurz, wie sich das anfühlt, wenn man in so einem Haus steht.
Eine Enfilade ist eine spezielle architektonische Raumflucht. Die Türen der aufeinanderfolgenden Zimmer liegen exakt auf einer gemeinsamen Achse.
Okay, also alle in einer geraden Linie.
Richtig. Wenn du an einem Ende des Hauses stehst und alle Türen geöffnet sind, kannst du wie durch einen Tunnel durch das gesamte Gebäude blicken. Das zwingt dem Betrachter eine enorme Perspektive der Weite auf.
Das kenne ich eigentlich nur aus so richtigen Schlössern.
Und das ist das Spannende daran. Die Enfilade ist eigentlich ein Instrument aus der höfischen Schlossarchitektur der absolutistischen Herrscher, um Macht und Unendlichkeit zu simulieren. Dass sich ein bürgerlicher Förster oder später der Schultheiß Karl Friedrich Gunzert, der dort lebte, ein solches königliches Stilelement in ein Dorfhaus einbauen lässt, das zeigt, wie radikal sich das Machtgefüge verschoben hatte.
Unglaublich. Ein Miniatur-Versailles hinter einer verputzten Fachwerkfassade mitten in Plüderhäusen.
Ja, genau das war's.
Aber Geschichte ist ja nicht statisch. Und dieses Haus schon gar nicht. Ein so prominentes, massives Gebäude an der wichtigsten Handelsroute bleibt nicht ewig eine private Villa für Beamte.
Nein, die Gesellschaft wandelt sich weiter und das Gebäude muss sich anpassen.
Was war der nächste Schritt?
Der nächste große Umbruch folgte Mitte des 19. Jahrhunderts. Genauer gesagt 1851. Das Haus wechselte in den Besitz des sogenannten Hirschwirts Johannes Scheuning.
Okay, ein Wirt.
Genau. Die vornehme Honoration-Villa wurde kurzerhand in einen Gasthof verwandelt. Das ergibt ökonomisch absolut Sinn, wenn man die Lage an der stark befahrenen Landstraße bedenkt. Der hintere Ökonomieteil, also die große Scheune, wurde nun essentiell, um die Kutschen und Pferde der Durchreisenden unterzubringen.
Vom Adelsweinkeller zur Beamtenvilla zur Raststätte. Krass. Aber der wirklich einschneidende Eingriff in die Substanz dieses Gebäudes kam ja noch später, im Jahr 1879.
Da wurde es heftig.
Die Gemeinde Plüderhausen kaufte das gesamte Anwesen. Der Plan? Es sollte das neue Schul- und Lehrerwohnhaus werden. Und wenn ich in den Quellen lese, was die Gemeinde dann mit diesem fein austarierten barocken Fachwerkhaus gemacht hat, da wird mir aus statischer Sicht wirklich ganz anders.
Ja, da schlagen Architekten heute die Hände über dem Kopf zusammen.
Die brauchten riesige Klassenräume im Erdgeschoss, also haben sie nicht einfach ein bisschen renoviert, sondern sie haben die tragenden Zwischenwände im Erdgeschoss schlichtweg herausgerissen.
Wir müssen verstehen, unter welchem Druck die Gemeinden damals standen. Im späten 19. Jahrhundert setzte der Staat die allgemeine Bildungspflicht immer rigoroser durch.
Plötzlich mussten alle Kinder in die Schule.
Richtig, plötzlich mussten Hunderte von Kindern unterrichtet werden. Ein kompletter Neubau war für viele Kommunen finanziell einfach nicht tragbar. Also griff man auf große, bestehende Gebäude wie diesen Gasthof zurück. Aber ein Wohnhaus hat nun mal viele kleine Zimmer.
Ja.
Um die geforderten Klassenzimmer zu schaffen, musste man das Erdgeschoss quasi komplett entkernen.
Aber wie funktioniert das, ohne dass das prunkvolle Obergeschoss mit der schweren Enfilade einfach in sich zusammenstürzt? Ein Fachwerkhaus ist doch ein in sich geschlossenes, statisches System. Nimmst du unten was weg, bricht es oben zusammen.
Hier sehen wir das faszinierende Aufeinandertreffen von traditioneller Handwerkskunst und moderner Industrialisierung. Um den totalen Kollaps zu verhindern, bediente man sich neuester technischer Errungenschaften.
Was haben sie gemacht?
Die Baumeister zogen massive Eisenträger ein und stützten die Deckenlast mit gusseisernen Säulen ab.
Wow.
Das ist ein tolles Bild. Es ist fast so, als hätten sie dem Gebäude einen chirurgischen Stent eingesetzt oder so ein internes architektonisches Exoskelett, das die lebenswichtigen Funktionen des Hauses aufrechterhält, während man ihm das alte Skelett einfach rausoperiert.
Das ist eine sehr präzise Analogie, ja. Die gusseisernen Stützen übernahmen die Funktion der fehlenden Fachwerkwände und die Eingriffe gingen noch weiter. Klassenzimmer erfordern sehr viel Tageslicht.
Klar, sonst sehen die Kinder ja nichts.
Genau. Und diese schönen, strengen, symmetrischen L-Fensterachsen von Gunzert, die das Haus ja so repräsentativ machten, die interessierten die Schulplaner überhaupt nicht.
Oh nein, doch. Sie brachen völlig asymmetrisch neue, viel größere Fensteröffnungen in die Erdgeschossfassade. Das Prinzip Form follows Function wurde hier mit brutaler Konsequenz angewendet. Die bürgerliche Repräsentation musste der staatlichen Bildungspolitik weichen.
Wahnsinn. Aber auch diese Ära als Bildungszentrum war ja nicht das Ende der Fahnenstange. Plüderhausen wuchs einfach immer weiter. Und 1908, also keine 30 Jahre nach dem radikalen Umbau, platzte auch diese Schule schon wieder aus allen Nähten.
Ja, das ging wahnsinnig schnell.
Die Gemeinde baute schließlich die neue Schlossgartenschule direkt auf dem Nachbargrundstück. Und was passierte mit unserem architektonischen Patienten in der Gemünderstraße 4? Die Operation wurde teilweise wieder rückgängig gemacht.
Mhm.
Man zog wieder Wände in die riesigen Klassenräume ein und wandelte das Erdgeschoss in zwei Lehrerwohnungen um. Man versuchte sogar mit neuen Stuckprofilen an den Decken wieder ein bisschen von dem alten bürgerlichen Glanz zurückzuholen.
Die Nutzung passte sich immer weiter an. Bis 1955 wohnten dort Lehrer. Später zog dann eine Arztpraxis ein und 1970 ging das Anwesen schließlich an die Familie Weltmann über, womit es wieder zu einem reinen Wohnhaus wurde. Ein kompletter Zyklus war durchlaufen.
Und diese wilde Achterbahnfahrt der Nutzungen bringt uns zur entscheidenden Kernfrage dieses Deep Dives.
Lass hören.
Wenn ein Gebäude dermaßen oft umgebaut, entkernt, neu gestützt und asymmetrisch durchbrochen wurde, was bleibt am Ende überhaupt noch übrig? Warum widmet Dr. Wichmann vom Landesdenkmalamt genau diesem Gebäude eine derart akribische, tiefgreifende wissenschaftliche Untersuchung?
Weil der Schein der vielen Umbauten trügt. Das Wunder dieses Hauses ist der unfassbar hohe Grad an Authentizität, der im Kern überlebt hat.
Trotz allem.
Ja. Klar, die Fassade wurde verändert und das Erdgeschoss wird unter der Umnutzung. Aber wenn wir in die Tiefe und in die oberen Stockwerke blicken, haben wir einen nahezu intakten Zustand aus der jeweiligen Entstehungszeit.
Das muss uns genauer aufschlüsseln. Was genau rechtfertigt den Status als hochkarätiges Denkmal?
Dr. Wichmann macht in ihrer Analyse einen sogenannten doppelten Denkmalwert geltend. Zum einen gibt es den rein wissenschaftlichen, also architekturhistorischen Wert. Dieser gigantische Gewölbekeller aus der Zeit vor 1719 ist in seiner Konstruktionsweise und seiner Größe von 315 Quadratmetern ein absolutes Ausnahmephänomen.
Ja, das haben wir ja vorhin schon gesehen mit den Litern an Wein.
Genau. Ein derartiges herrschaftliches Weinlager ist nicht nur in Plüderhausen einzigartig, sondern findet im gesamten Remstal kaum Parallelen. Also höchstens noch in Geradstetten oder beim unteren Schloss in Weinstadt Schneid. Das ist erhaltene Spitzenarchitektur des 17. Jahrhunderts.
Und das Haus obendrauf?
Das Gebäude, das darüber steht, das Gunzerthaus von 1800, ist ein lehrbuchhaftes Beispiel dafür, wie spätbarocke bürgerliche Wohnkultur aufs Land transferiert wurde, inklusive originalem Treppenhaus, dem intakten Dachstuhl und dem Grundriss mit der höfischen Enfilade.
Das ist also der wissenschaftliche Wert. Und der zweite Aspekt. Dr. Wichmann spricht in den Blättern ja intensiv von der heimatgeschichtlichen Bedeutung.
Die historische Bedeutung für den Ort ist fast noch gewichtiger. Das Haus an der Gemünderstraße 4 ist der allerletzte physisch greifbare Überrest des einst so mächtigen Plüderhauser Schlößles.
Das Einzige, was geblieben ist?
Es ist das einzige Gebäude, das noch von der Zeit zeugt, als hier Adlige das Sagen hatten und eine gigantische Weinwirtschaft betrieben. Und das Gebäude darüber ist wie ein Kondensat der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung der letzten drei Jahrhunderte.
Es vereint wirklich alles.
Es dokumentiert den Aufstieg des Bürgertums, die Bedeutung der neuen Handelsstraßen für die Gastronomie und schließlich den harten, pragmatischen Ausbau des staatlichen Bildungssystems. Solch einen dichten Aussagewert findet man in der Region extrem selten.
Es ist im Grunde ein vollbegehbares Geschichtsbuch. Ein Beweis für eine unfassbare handwerkliche Qualität, die nicht nur Kriege, sondern auch dutzende gesellschaftliche Trends, Entkernungen und Umnutzungen überstanden hat. Wenn man sich das mal so richtig vor Augen führt, bekommt der Begriff Denkmalschutz eine völlig neue Tiefe.
Absolut.
Es geht nicht darum, alte Steine zu konservieren, einfach weil sie alt sind. Es geht darum, das physische Gedächtnis unserer Gesellschaft zu bewahren.
Ein sehr treffendes Fazit. Wenn wir diese Zeugnisse verlieren, verlieren wir das Verständnis dafür, wie unsere Vorfahren gelebt, gewirtschaftet und ihre Krisen bewältigt haben. Das Haus ist wirklich ein Anker in der Zeit.
Ich danke dir für diese unglaubliche Reise. Wir sind heute vom 17. Jahrhundert bis in die Moderne gereist, nur indem wir uns die verschiedenen Stockwerke und Umbauten eines einzigen Gebäudes in der Gemünderstraße 4 angesehen haben.
Sehr gerne. Es zeigt einmal mehr, dass die spannendsten Geschichten oft nicht in großen Monumenten stehen, sondern sich in der scheinbaren Alltäglichkeit verbergen.
Und genau das bringt mich zu meinem letzten Gedanken für dich, der uns gerade zuhört. Wenn du morgen früh aus dem Haus gehst, den Weg zum Bäcker nimmst oder auf den Bus wartest, schau dir die Häuserfassaden in deiner eigenen Straße mal genauer an. Vielleicht siehst du ein Gebäude, das im Erdgeschoss ein modernes Schaufenster aus Glas hat, darüber blitzt ein Stück altes Fachwerk hervor und ganz oben sitzt ein modernes Dachfenster. Frag dich, welche unsichtbaren Schichten der Geschichte stapeln sich dort eigentlich übereinander? Wer hat dort vor 200 Jahren Entscheidungen getroffen, die die Wende geformt haben? Und wer weiß, vielleicht stehst auch du in genau diesem Moment völlig ahnungslos auf dem Gehweg über einem längst vergessenen gigantischen Gewölbekeller, der nur darauf wartet, dass seine Geschichte endlich erzählt wird. Halt die Augen offen, hinterfrage das Alltägliche und bleib neugierig. Bis zur nächsten tiefgreifenden Analyse.